Das Thema heute Morgen heißt Gott. Gott wirkt. Gott wirkt Wunder. Gott wirkt wunderbar. Ich hoffe, dass ihr das nachher den Kindern erklären könnt, was das bedeutet. Wir sind ja in der Reihe, Manuela hat es uns schon gesagt, in einer Reihe über die erste Gemeinde, über begeisterte Gemeinde. Und heute sind wir an dem Thema Wunder. Und meine erste Frage an euch wäre, wenn so auf der Straße jemand zu euch kommt, was ist eigentlich ein Wunder? Was würdet ihr spontan sagen? Was ist ein Wunder für euch? Spontan, was denkt ihr? Was wir Menschen nicht machen können? Was man nicht nur nicht machen kann, sondern vielleicht noch nicht mal erklären kann? Was Unerwartetes? Was man sich auch nicht kaufen kann, was nicht verfügbar ist? Ja, Valentin sagt, es hat was mit unserem Glauben zu tun. Das ist nicht immer erklärbar, es ist auch nicht immer machbar. Es folgt vielleicht nicht den Regeln der Naturgesetze und der Natur an sich. Was ist ein Wunder für euch noch? Jenseits von Verstand, etwas, was wir schon hatten, was nicht erklärbar ist, was wir nicht nachvollziehen können. Wir kommen auf diese Frage nachher dann auch nochmal zurück. Wir sind nämlich jetzt heute, und Manuela sagt es ja bereits, eigentlich an der Geburtsstunde der christlichen Kirche, der Christenheit überhaupt, ein eigentlich absoluter Meilenstein in der Geschichte der Gemeinde. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er ist zum Himmel gefahren und damit war eine ganze Episode abgeschlossen. Jesus hier auf dieser Erde. Und nun war die Frage, und was passiert nun? Jesus ist weg, einer der 12 ist auch weg. Und jetzt, was passiert jetzt? Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, und das sind ja die Verse, denen wir in diesen Wochen etwas nachspüren, dann lesen wir in Kapitel 2 der Apostelgeschichte, dass Gottes Geist auf die Gemeinde kam, eine begeisterte Gemeinde, eine vom Geist erfüllte Gemeinde, eine Gemeinde, die Gottes Geist bekam und die beginnt, Christenheit, Christentum, christliche Gemeinde zu leben. Und nun spüren wir dem ein bisschen nach, was haben die denn getan? Es war wirklich ein absolutes Novum. Jesus nicht mehr da im Himmel und jetzt auf einmal die Jünger, Heiliger Geist kommt und was macht jetzt diese Gemeinde aus? Und wie ist es dazu gekommen, dass aus diesem kleinen Häufchen heute eine Christenheit ist in vielen 100 Ländern, Millionen von Menschen, die mit Jesus leben und Milliarden von Menschen, die mit Jesus gelebt haben. Und da sind wir ja an diesem Text in Apostelgeschichte 2, ab Vers 41. Da heißt es, die nun sein Wort annahmen, nach einer Predigt von Petrus, einer ziemlich gewaltigen Predigt, ließen sich taufen und dann ist davon die Rede, dass 3000 Menschen an diesem Tag sich entschieden haben, mit Jesus zu leben. Aber das sagt er immer noch nicht, wie verhalten die sich jetzt? Wie haben die jetzt Gemeinde gelebt? Was hat für sie jetzt Gemeinde und Zusammenleben bedeutet? Und das kommt dann in Vers 42. Und dann sind eine Reihe von Themen angesprochen, die wir schon in den vergangenen Predigten hatten. Sie blieben aber beständig in der Lehre. Das ist das eine. Sie haben die Gemeinschaft genossen. Es ging um das Brotbrechen, das sie gemeinsam hatten. Und am letzten Sonntag hatten wir das Gebet. Und jetzt geht es in diesem Text weiter in Vers 43. Es kam aber Furcht über alle und das Thema jetzt von heute. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Also nochmal, wir fragen ja, wie haben die ersten Christen gelebt? Was hat erste Gemeinde ausgemacht? Was war denen wichtig? Und wichtig war ihnen Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet und heute Wunder und Zeichen. Am nächsten Sonntag übrigens dann Vers 44, da geht es um das beständig beieinander sein und Dinge zu teilen. Und wenn wir das jetzt so sehen in diesen Versen, dann beobachten wir schon gleich mal zwei Dinge. Das eine ist, Wunder und Zeichen kommen hier vor. Der Autor hätte ja alles Mögliche beschreiben können, was die Gemeinde getan hat, was ihnen wichtig war, und er zählt eine ganze Reihe von Dingen auf, aber es gehört auch dazu, Wunder und Zeichen. Und es fällt mir auch auf, wenn ich das so lese, dass es nicht nur um Wunder und Zeichen geht. Es ist also beides. Es ist Teil dessen, was die erste Gemeinde ausgemacht hat, und es ist gleichzeitig nur ein Teil dessen, was sie gemacht haben. Es ist genauso erwähnt hier von Lehre, von Gebet, von Gemeinschaft. Das Thema Gemeinschaft kommt dann sogar hier im Vers 44 noch einmal, wird sehr ausführlich auch beschrieben, wie sie ihre Sachen geteilt haben. Aber zwischendrin geht es auch um diese Wunder und Zeichen, die geschehen sind. Dann kann man sagen, Wunder und Zeichen, gehört es wirklich dazu? Gehört es zur Gemeinde Gottes? Ich habe diese Tage ein Interview gelesen von Habeck, das ist dieser sehr beliebte Vorsitzende der sehr beliebten Grünen Partei im Moment. Und er wurde gefragt, glauben Sie an Gott? Und wisst ihr, was er darauf gesagt hat? Vielleicht hat jemand von euch auch das Interview gelesen. Er hat gesagt, Habeck sagt, um zu glauben im eigentlichen Sinn, habe ich wohl zu viele Philosophen gelesen. Also mir ist das Messer in der Tasche aufgegangen, wo ich das gelesen habe. Er sagt, um zu glauben, bin ich ja viel zu klug. Also ich habe ja viele Philosophen gelesen. Er hat wahrscheinlich Einstein und Newton nicht gelesen, aber Philosophen hat er gelesen. Und er ist ja viel zu klug, als dass er Glaube teilen würde. Und wenn wir dann sagen, Glaube an Wunder, das ist natürlich schon gleich gar nicht. In meinen Worten, er sagt im Prinzip, ist so ein bisschen dümmlich. So ein bisschen unbelesen, haben halt noch nicht das Ganze so kapiert, vielleicht auch so ein bisschen hinterwäldlerisch. Wenn wir von Glauben sprechen und wenn wir davon sprechen, dass wir Gott alles trauen. Nun kann ich sagen, lieber Habeck, du bist zwar im Moment sehr beliebt in Deutschland, aber ich würde dir widersprechen. Ich glaube, habe wahrscheinlich tatsächlich ein paar Philosophen weniger gelesen wie er, das mag ja sein, aber ich glaube, und ich denke nicht, dass ich blöd oder hinterwäldlerisch bin, weil ich weiß, dass Gott wirkt. Und ich weiß und glaube fest daran, dass Gott auch Wunder wirkt, wunderbar wirkt. Es ist Teil meines Glaubens und es ist Teil dessen, was die erste Gemeinde ausgemacht hat. Gott wirkt. Wenn wir die Wunder im Neuen Testament anschauen, dann sehen wir das immer wieder, dass das bestätigt wird, Gott wirkt. Gott wirkt Wunder. Ich habe euch ein paar Rundbriefe mitgebracht, wo wir das auch lesen können. Einer ist von der Familie Frank, sie waren vor genau einem Jahr hier. Überschrift heißt Wunderbar. Wunder gibt es auch noch heute, schreiben Sie in Ihrem Rundbrief hier. Sie reden von einer beduinischen Familie, die in einem sehr islamischen Land, in dem Sie arbeiten, tätig oder gelebt haben. Und dann sprechen Sie von dieser Familie und sagen Sie, durch Hilfsangebot unserer Gemeinde kommt diese Familie erstmal ins Gespräch mit Christen. Sie hören von Jesus, und Jesus ist dann sogar so geschrieben, dass man es nicht lesen kann. Sie hören von Jesus und erleben ihn im Miteinander und entscheiden sich als ganze Familie für Jesus in einem islamischen Land. Gott wirkt. Gott wirkt Wunder. Und sie beschreiben dann später in diesem Brief, dass sie für Menschen gebetet haben, die sie 6 Jahre lang nicht gesehen haben. Sie sprechen mit ihnen am Telefon und dann am Schluss heißt es, das ist so überwältigend für die andere Familie, mit denen sie gesprochen haben, dass sie direkt Jesus ihr Leben geben, weil sie erkannt haben, dass er mit ihnen im Gefängnis war. Sie waren nämlich 6 Jahre lang im Gefängnis dazwischen. Gott wirkt. Gott wirkt Wunder. Ein anderer Brief, der mir diese Tage in die Hände kam, ist von Dirk Staudinger. Ihr kennt ihn sicher gut, Gemeindeaufbauarbeit in der Eifel. Titel heißt hier, Wunder geschehen. Ja, sagt er hier, die vielen Dinge, die sich dann zutrugen, können wir, schreibt er hier, nur als Wunder bezeichnen. Wunder von demjenigen, der Großes vorhat in dem kleinen Brüm, das ist die Ortschaft, in dem sie arbeiten, mit rund 5.500 Einwohnern. Und dann beschreibt er, was Gott an Wundern getan hat. Ein passendes Baugrundstück wurde gefunden. Das Preisniveau war so, dass sie sich's auch leisten konnten. Sie haben in der Gemeinde jemand, der sich mit Bauen auskennt und diesen Bau geleitet hat. Und zum Schluss war noch eine christliche Bank, die ihnen die Finanzierung gemacht hat. Und er sagt, das ist für uns, für Dirk Staudinger, das ist für uns ein Wunder. Gott wirkt Wunder. Wir möchten das am Anfang festhalten. Gott wirkt Wunder. Und ihr sagt jetzt vielleicht Baugrundstück und christliche Bank und jemand, der sich mit Bauen auskennt. Das ist ja nicht irgendwie übernatürlich. Das ist ja nicht, dass Naturgesetze jetzt hier außer Kraft gesetzt wurden. Aber es ist vielleicht, was manche gesagt haben, unerklärlich. Es kommt einfach, Gott greift ein. Wir dürfen nicht vergessen, die Bibel wurde geschrieben in einer Zeit, als es noch keine Naturgesetze gab in dem Sinn. Die hat man noch nicht beschrieben gehabt, in denen man viele Dinge noch nicht verstanden hat und in denen Wunder verstanden wurden als Gott greift ein. Gott handelt, Gott wirkt Wunder. Gott wirkt wunderbar. Wenn wir die Bibel durchlesen, ihr kennt viele von den Geschichten, Sturm wird gestillt, Kranke geheilt, Lahme gehen, Blinde auf einmal sehen. Gott wirkt. Wo Gott wirkt, wirkt er auch Dinge, die über das hinausgehen, was wir uns vorstellen können. Wir haben das erlebt am Anfang dieses Jahres, als wir für unser Pflegekind Philipp gebetet haben und viele von euch haben ja mitgebetet. Und wir haben gesagt, immer am Mittwoch beten wir für ihn. Wir lassen Mittagessen ausfallen, wir beten für ihn und fasten in dieser Zeit. Es ist kein Wunder oder nicht überraschend im gewissen Sinn, dass immer an diesen Mittwochen etwas passiert ist. Philipp hat angerufen, Philipp hat irgendetwas getan, es ist etwas passiert in dieser Situation. Wir haben das erlebt. Gott wirkt. Gott wirkt. Er wirkt Wunder. Und wenn wir das aus biblischer Sicht sehen, sind Wunder fast wie so die Spitze vom Eisberg. Die Bibel macht uns ganz klar, Gott handelt immer. Er wirkt immer, er ist immer da, er hat immer alles in der Hand. Aber manchmal wird es wie so die Spitze vom Eisberg so richtig sichtbar, so richtig erkennbar. Es ist anders, es ist für uns nicht erklärbar. Gott wirkt. Und auf einmal wird es für uns wie so, boah, da hat Gott gewirkt. Gott greift ein, Gott verändert, Gott öffnet Türen, Gott macht Dinge möglich. Es ist wie ein Geschenk. Wunder hängen auch so ein bisschen mit Gnade zusammen. Jemand hat gesagt, man kann sich's nicht kaufen. Es ist wie ein Geschenk, das Gott gibt, das er uns macht. Wie Gott wird sichtbar, sein Eingreifen wird für uns erlebbar. Zwei Zitate, die ich ganz interessant fand. Es gibt keine Wunder für den, der sich nicht wundern kann. Wir können viele Wunder auch weg erklären. Als damals unsere Tochter Melissa den Tumor, die Diagnose bekam, es ist nicht bösartig, hat der Chefarzt ein Riesentheater gemacht, warum er sich vertan hat in der ersten Diagnose. Man kann das auch wegdiskutieren. Oder ich kann einfach dastehen und wundern, wie Gott Wunder tut. Ein Zitat von Katja Epstein, sie ist nun nicht gerade die größte Theologin, aber die Aussage ist trotzdem interessant. War übrigens ein Song vor 50 Jahren, den sie beim Eurovision Song Contest mal gesungen hat. Wird man wahrscheinlich heute nicht mehr singen. Wunder gibt es immer wieder, hat sie damals geträllert. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder. Und jetzt passt mal auf, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Ich wünsche uns, dass wir ganz neu die Augen öffnen für Gottes Eingreifen, für diese Spitzen vom Eisberg, wo wir so ein bisschen erahnen können, Gott handelt, Gott greift ein, Gott hat hier verändert und gewirkt. Wir haben diese Woche die Oma von Philipp besucht. Sie hat lange sich nicht am Telefon gemeldet, dann sind wir hingefahren, 80 Jahre alt, wie so ein Häufchen Elend. Die Kinder, kein Kontakt mit ihr, ihre Geschwister, kein Kontakt mit ihr, ihr Enkel Philipp nun auch so gut wie kein Kontakt mehr mit ihr. Sie raucht seit Jahrzehnten, wir haben gerochen wie aus der Bar nachher. Und sie sitzt da wie so ein Häufchen Elend. Und als wir dann weggegangen sind, haben wir ihr angeboten, wir können für dich beten. Und dann sagt sie, okay, es ist okay, wir beten für sie. Und dann 2 Tage später ruft sie Debbie wieder an, macht sie normal nie, und sagt, könntest du vielleicht nochmal beten für mich? Nun, unser Gebet hat in dieser Situation nicht revolutionär alles verändert. Es war kein Wunder, dass die Bild-Zeitung drucken würde. Aber Gott wirkt. Ein kleines bisschen Hoffnung in einer ziemlich hoffnungslosen Situation. Ein bisschen Licht in ganz viel Dunkelheit. Gott wirkt. Gott wirkt Wunder. Es geht es heute auch nicht darum, dass wir uns überschlagen mit irgendwelchen Erlebnissen. Einer hat das noch Tollere und das noch Bessere und das noch Spektakulärere oder so. Aber es geht mir heute schon auch darum, dass wir ganz neu erkennen, wie es die Katja Epstein gesungen hat, wenn die Wunder passieren, lasse sie uns auch sehen. Und wenn wir jetzt fragen würden, ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele von euch Geschichten hätten. Ich habe 2 davon angefragt, ob sie uns kurz davon berichten könnten. Und ich möchte mal Kurosch und die Simone nach vorne bitten. Thema heißt ja, Gott wirkt. Und Kurosch, du kannst das Mikrofon nehmen. Kurosch hat vor wenigen Wochen das Abitur gemacht bei uns in Marbach. Und es war so ungewöhnlich, dass sogar die Schule ihm dafür einen Preis gegeben hat. Es hätte eigentlich nicht sein können, so menschlich gesprochen. Gott wirkt, Kurosch.
Stimmt. Also als Heinz mich gefragt hat, ich habe mir gedacht, okay, was soll ich dazu sagen? Und ich habe gedacht, ich sage nur 2 Sachen. Das eine, eigentlich, was ich erfahren habe in dieser Zeit, und das andere, was ich gelernt habe. Eigentlich in dieser Zeit habe ich erfahren, ich war in einem Zimmer, in einem Flüchtlingsunterkunft. Es war laut, es war hygienisch gesehen, katastrophal oder so. Aber jedes Mal, wenn ich das Ganze so an Gott anvertraut habe, irgendwie Gott hat irgendwie eine große Ruhe in mir geschaffen, dass ich einfach mich konzentriert konnte, dass ich einfach mehr einfach lernen konnte, weil alles schien sozusagen hoffnungslos und plötzlich war Hoffnung da und ich konnte mehr lernen und ich konnte mich konzentrieren. Eigentlich, man konnte das nicht messen oder forschen, wie es zustande gekommen ist, aber irgendwie plötzlich war das da, weil ich das einfach Gott anvertraut habe. Und das andere, was ich gelernt habe, war eigentlich, ich sage es immer wieder, dass das Vertrauen zahlt sich im Endeffekt aus. Also ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich mein Abitur bestanden. Plötzlich habe ich gedacht, okay, Gott, ich habe das Gott anvertraut und jetzt sehe ich, dass Gott irgendwie etwas Großartiges für mich gemacht hat.
Vielen Dank. Ihr merkt, wir können jetzt wahrscheinlich nicht sagen, da sind jetzt Naturgesetze außer Kraft gesetzt worden, aber Gott hat gewirkt. Gott hat eingegriffen und Gott hat es geschenkt. Simone, ihr habt das in eurer Familie erlebt. Du hast mir neulich erzählt, dass es für dich wie ein Wunder ist, was du da erleben kannst.
Also ich habe an Pfingsten, waren wir im Urlaub oder in der Klinik in Garmisch und da habe ich dieses Buch mitgenommen, mit Gott die Welt verändern, beten mit Vollmacht und Leidenschaft. Und ich habe gedacht, boah, das klingt echt gut. Vielleicht kann ich dadurch was verändern. Und ich habe angefangen, Satan in seine Schranken zu weisen mit dieser Vollmacht von Gott. Das habe ich früher nie gemacht. Und bei uns in der Familie war sehr viel Unruhe, sehr viel Streit durch die Arbeitssituation auch vom Steffen. Und ich habe angefangen zu beten und wirklich konsequent zu beten und Satan in seine Schranke zu weisen. Und wir haben, seitdem wir zu Hause sind, eine Harmonie in der Familie, wie wir sie nie hatten. Der Streit, der ist eigentlich fast weg, zwischen den Kindern, aber das ist, glaube ich, normal. Aber es ist einfach, für mich ist es ein Wunder, dass wir so harmonisch miteinander umgehen in der Zwischenzeit. Und ich sehe einfach Gottes Wirken da drin. Und ich kann das nur empfehlen, wir dürfen Satan wirklich verweisen im Namen von Jesus und schmeißt ihn jeden Tag raus. Er hat in eurer Wohnung und in eure Herzen nichts verloren. Das habe ich gemerkt.
Vielen Dank. Dankeschön. Und ihr merkt an diesen beiden Beispielen, dass es tatsächlich stimmt. Gott wirkt. Gott greift ein und er möchte, dass wir dafür beten, dass wir damit, wie Simone sagt, auch in Vollmacht beten und diese Kraft von Gott auch in Anspruch nehmen, weil er wirkt. Nun, wenn wir die Kamera jetzt wieder von uns zurücknehmen zu diesen ersten Christen, ich habe ja gesagt, unter den vielen Aufzählungen, was haben die denn gemacht, waren auch diese Zeichen und diese Wunder. Und ich gebe euch jetzt mal vier Beispiele, wie das konkret gewesen ist in der Apostelgeschichte. Also wir waren ja vorher in Kapitel 2. Wenn wir jetzt weiter blättern, kommen wir auf viele Geschichten. Ich habe jetzt mal vier herausgenommen und ich habe sie auch herausgenommen, damit wir sehen, warum oder was war eigentlich das Ergebnis von dem, was geschehen ist. Das erste ist hier die Geschichte, gleich ein Kapitel später, Apostelgeschichte 3. Da wurde ein Mann herbeigetragen, heißt es hier, der war gelähmt von Mutterleibe an. Und man hat ihn da vor die Tore des Tempels gesetzt und er hat damit, weil er nicht arbeiten konnte, Geld gesammelt. Er war ein Bettler. Als nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, er hatte also auch Geld gebettelt von ihnen, da sagt Petrus diesen sehr bekannten Vers in Vers 6. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, also ich kann dir jetzt nicht eine Spende geben hier in dein Körbchen. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Das ist Zeichen und Wunder. Steh auf und geh. Und dann heißt es, und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf und sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Das heißt, ein Wunder ist geschehen, war nicht erklärbar, und schon gar nicht in dieser damaligen Zeit, wo man von Medizin ja auch noch viel weniger Ahnung hatte als heute. Interessant, dann Vers 10, wenn ihr runterspringt, wenn ihr da in der Bibel mitlest, Vers 10, und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Boah, Mensch, der auf einmal läuft der wieder, war ja, heißt es hier oben, von Mutterleibe an war er gelähmt. Der hat es nie gelernt zu laufen und auf einmal kann er das tun. Und in diese ganze Entsetzen und dieses, boah, Mensch, kommt jetzt in Vers 12, der Petrus uns sagt, als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch? Warum sagt ihr, boah, das ist doch ganz normal. Gott wirkt Wunder, aber, oder was seht ihr darauf, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser wieder gehen kann? Und dann fängt eine ganze Predigt an von Petrus. Wenn er mal so überfliegt in der Bibel, er nutzt es als einen Einstieg in eine Predigt. Und wisst ihr was, er spricht nicht mehr von diesem Wunder in seiner Predigt, sondern Vers 19, ganz klassisch, tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Das heißt, Petrus hat es nicht angefangen, einen Heilungsgottesdienst zu machen und ein Riesentheater draus zu machen, sondern er hat gesprochen von dem, was wirklich wichtig ist, nämlich, dass Menschen in Verbindung mit Gott kommen. Ganz ähnlich in Kapitel 5, nur zwei Kapitel weiter, wenn ihr weiter blättert. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder, also Begriff wird wieder aufgegriffen, die Apostel haben das tatsächlich bewirkt. Und dann heißt es hier in Vers 14, immer mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Das heißt nicht, es wuchs die Zahl derer, die Paulus und Petrus als ganz tolle Heiler empfunden haben. Es wuchs die Zahl derer, die zu Healing Services gegangen sind. Das steht hier nicht. sondern hier steht, immer mehr wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Und dann wird beschrieben, dass sie die Kranken zu ihnen brachten, also ein Verständnis, dass Gott handelt. Nochmal, wir sind an dem Thema, Gott wirkt Wunder. Gott wirkt. Er wirkt. Und das hatten die ersten Christen erlebt. Aber die Zielsetzung ist nicht das Staunen über die Wunder und womöglich spektakuläres Ausschmücken von allem, sondern das Ziel war, Menschen glauben an Gott. Ein paar Kapitel weiter in Kapitel 9, die nächste Geschichte. Geschah aber, dass Petrus wieder bei Petrus überall im Land herumzog. Er kam nach Lydda, das ist in Griechenland. Dort fand er einen Mann mit Namen Aeneas. Der war jetzt nicht von Geburt an krank, aber der hatte 8 Jahre auf dem Bett gelegen. Er war gelähmt. Wir wissen nicht genau, Unfall oder was es gewesen ist. Petrus sprach zu ihm, Jesus Christus, mach dich gesund, steh auf. Also wieder Wunder, dass Petrus hier erleben durfte. Denn er hat ihm in der Vollmacht Gottes gesagt, steh auf und lauf rum. Und sogleich stand er auf. Und dann auch hier heißt es wieder in Vers 35, da sahen ihn alle in Lydda und in Charon, die dort wohnten, und sie bekehrten sich zu dem Herrn. Und dann noch die letzte Geschichte, aber es gibt noch ein paar mehr, die ihr mal nachlesen könnt, in Kapitel 14. Es war ein Mann in Lystra, der saß ohne Kraft in den Füßen, also auch hier wieder jemand, der nicht laufen konnte, Kapitel 14. Der hörte Petrus reden und als hörte und als dieser ihn ansah und merkte, also Paulus merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werde, sprach er mit lauter Stimme, stell dich auf deine Füße, und er sprang auf. Es ist geschehen, Gott hat gewirkt. Auch hier, Menschen sind sofort begeistert, da heißt es hier in den Versen dazwischen, dass die Griechen haben ja ihre Götter geliebt, so Zeus und so, haben gesagt, das müssen Götter sein, wenn die so heilen können, und wollten sogar Paulus und seinen Begleitern Opfer bringen. Und Paulus sagt, ihr seid ja verrückt, in Vers 14, als Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider. Die haben gedacht, ihr seid ja von Wahnsinn, wir sind doch nicht Götter, sondern ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr. Und jetzt kommt's, und wir predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt. Und auch da schließt Paulus eine ganze Predigt an über Jesus Christus, der ihr Herr werden soll. Ihr merkt hier, es ist wie beides. Paulus und Petrus, die Apostel, sie haben Gottes Eingreifen erlebt. Ohne Abstriche. Das heißt so ganz einfach, stell dich aufrecht auf deine Füße, und dann macht er das so. Bumm. Also wenn es ein Wunder gibt, dann ist das ein Wunder. Aber dann verweilt Paulus nicht dort und predigt jetzt ewig lang über seine Wunderheilung, sondern er predigt das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt. Ihr könnt mal zu Hause die anderen Beispiele auch nachlesen in der Apostelgeschichte, wo diese Wunder, wo diese Zeichen geschehen. Und jedes Mal ist das im Vordergrund, dass sie geschehen, damit Menschen zu Jesus finden. Mit diesem Ziel, dass Menschen das Evangelium hören, ist Gott kein Wunder zu groß. Und wir hören auch viele Beispiele aus Teilen der Welt, wo nicht öffentlich gepredigt werden kann, wo man nicht öffentlich von Jesus reden kann, dass Gott unglaubliche Dinge tut, Träume schenkt, Visionen schenkt, Menschen begegnet, damit ihr euch bekehren sollt, wie das der Paulus hier sagt. Wenn wir jetzt die Kamera wieder zurückbringen zu uns, zu unserer heutigen Zeit, mal ganz ehrlich, wann erwarten wir Wunder? Erwarten wir das mit diesem Hintergrund? Also wenn wir ganz ehrlich sind, mal so für eine Sekunde für uns, dann erwarten wir Wunder meistens dann, wenn es die Lösung für ein Problem wäre. Vielleicht eine medizinisch schwierige Diagnose, Krebs, Schmerzen, ein Unfall. Und dann wünschen wir uns Gottes Eingreifen und Wunder. Oder ein Kinderwunsch, der nicht erfüllt werden kann. Finanzieller Engpass. Und wir sagen, Mensch Gott, jetzt wirk doch. Ich brauche jetzt ein Wunder. Beziehungen, die kaputt gegangen sind. Gott soll wieder einsehen und eine Versöhnung schenken. Ich muss euch sagen heute Morgen, leider, das ist nicht der Hauptfokus, die Hauptstoßrichtung von Wundern in der Bibel. Es geht bei Wundern nicht in erster Linie darum, dass es jemand gut geht. Klar, derjenige, der nicht mehr laufen konnte, ist gelaufen. Derjenige, der von Mutterleib an lahm war, konnte wieder gehen. Gott hat das getan, ganz eindeutig. Aber die Stoßrichtung, wenn wir die Texte wirklich mal lesen, ist nicht, oh super toll, der kann wieder. Und dann wird berichtet über den, der wieder laufen kann, sondern berichtet wird über das Evangelium, das ihr euch bekehren sollt. Es sind ganz andere Stoßrichtungen. Und wenn wir jetzt uns über unser heutiges Verhalten Gedanken machen, würde ich so formulieren, Gott wirkt, er wirkt auch Wunder. Daran können wir festhalten, das ist biblisch ganz klar begründet. Gott ist nicht begrenzt durch das Menschenmögliche. Gott ist nicht limitiert durch das, was wir nicht erklären können. Gott wirkt Wunder. Aber Gott ist nicht wie so ein Zauberdoktor, wo es wie so eine Zauberformel gibt, die vielleicht noch Gebet heißen könnte. Und dann muss ja schließlich diese Zauberei da funktionieren und dann ist wieder alles in Ordnung. Gott geht es nicht in erster Linie um unseren Wohlstand oder um unser Wohlergehen, sondern es geht ihm darum, dass seine Sache weiterkommt. Gottes Sache, dass Menschen in Berührung kommen mit ihm, dass sie ihn kennenlernen, dass sie ihn tiefer kennenlernen und ihm begegnen. Tut Gott Wunder? Ohne Zweifel. Gott kann. Gott tut. Und wie die Katja Epstein sagt, wenn wir unsere Augen etwas öffnen, dann sehen wir diese Spitzen des Eisberges immer wieder. Wir können berichten über das, was Gott getan hat, und wir können bezeugen, Gott tut. Gott handelt. Gott kann. Aber gleichzeitig möchte ich heute Morgen auch sagen, gehen wir nicht in diese Schlagseite und tun so, als es dazu da wäre, dass es uns gut geht, dass wir toll haben, dass wir finanziell oder familiär oder gesundheitlich oder wie sonst immer gut dastehen. Das ist nicht der Schwerpunkt von Gottes Wunder und Gottes Eingreifen. Es geht nicht darum, möglichst schnell wegzunehmen, was uns stört, an Schmerzen vielleicht oder Krankheit oder Situationen, die uns unangenehm sind, sondern es geht, wenn man so einen ganz altmodischen Begriff nimmt, um die Verherrlichung Gottes. Es geht um ihn, um seine Sache. Es geht um seine Ehre. Es geht darum, dass Menschen mit ihm in Berührung kommen. Für mich beeindruckend immer, wenn ich die Berichte lese von Christen aus verfolgten Ländern, zum Beispiel in den Berichten von Open Doors oder von anderen, das wäre doch eigentlich das größte Wunder, dass in Nordkorea der Kim Jong-un tot umfallen würde und auf einmal Freiheit wäre. Es wäre doch eigentlich das Wunder, das Gott tun könnte, dass im Iran auf einmal die Christen nicht mehr verfolgt würden. Warum tut das Gott nicht? Und warum fragen uns die Leute nicht, dass wir so beten sollen? Sondern was ist immer wieder das Anliegen, das sie uns nennen? Sie sagen, betet nicht für Befreiung und für das alles toll ist, sondern sie bitten uns zu beten, dass sie in dieser schwierigen Situation aushalten können, durchhalten können, Trost erfahren, andere Menschen trösten können. Gott wirkt. Er wirkt auch Wunder in Nordkorea übrigens und im Iran und in vielen anderen Ländern. Gott handelt. Aber nicht in allererster Linie, dass es uns besser geht und wir vielleicht mehr Freiheit haben oder gesünder sind oder so etwas, sondern damit seine Sache vorankommt. Ich habe diese Tage ein Buch gelesen von Philip Yancey, Das heißt in Englisch disappointment with God. Übersetzt sowas wie enttäuscht von Gott. Es ist interessant, dass einer ein Buch darüber schreibt, über die Enttäuschung von Gott. Und was er sagt hier ist, dass Menschen genau das missverstehen. Sie wünschen sich Wohlergehen, sie wünschen sich Gesundheit, sie wünschen sich, dass es rund läuft. Und auf einmal wirkt Gott nicht so. Gott handelt nicht, wie wir es uns wünschen, nimmt nicht einfach schnell Krankheiten weg, klärt ganz kurzerhand mal irgendwelche schwierigen Beziehungen oder sonstige Dinge. Und auf einmal kommt Disappointment with God, Enttäuschung über Gott. Und wir verstehen Gott nicht mehr. Die Erwartungen, die wir hatten oder die wir haben, erfüllt er manchmal nicht. Wenn wir zu Gott reden über seine Wunder, geben wir ihm meistens gleich so ein bisschen das Kochrezept mit, wie er das jetzt am besten dieses Mal machen sollte. Am besten so und so und der braucht das und das und Gott, du weißt doch, das und das ist jetzt dran. Und wir geben ihm da ziemlich genau vor, wie wir es uns wünschen würden. Gott handelt, Gott wirkt, aber er wirkt wunderbar. Er wirkt nicht unbedingt, wie wir das möchten, aber er wirkt wunderbar. Er wirkt Wunder. Und im zweiten Teil dieses Buches geht Philipp Yancey auf das Buch Hiob im Alten Testament der Bibel ein. Und er beschreibt es so, dass er sagt, das Buch Hiob ist wie ein Theaterstück, wie eine Aufführung ab Kapitel 3. Und viele von euch kennen diese Geschichte Hiob, die Hiobs Botschaften, eins ums andere wird ihm genommen. Zuerst seine Gesundheit, seine Familie, sein Besitz und am Schluss sitzt er nur noch wie so ein Häufchen Elend, so ein bisschen wie die Oma von Philipp, sitzt er wie ein Häufchen Elend, krank, ohne alles, so in der Asche. Und wir lesen diese, ab Kapitel 3 diese Geschichte häufig so ein bisschen mit der Frage, man nennt sie Theodizee-Frage manchmal, wo ist Gott im Leid? Hiob, der all dieses Leid erlebt hat, und siehst du die Frage, ja, und warum Gott, warum handelt er nicht? Wenn Gott wirkt, warum in aller Welt lässt er das dann zu? Ist eine Frage, die uns immer wieder begegnet in Gesprächen mit Menschen. Wie kann Gott das zulassen? Wo ist Gott in diesem Leid? Und Philipp Yancey sagt, schaut mal das Buch Hiob wirklich an. Die ersten zwei Kapitel ist wie wenn man so durch den Vorhang spickeln könnte und der Regisseur von diesem Stück erklärt, was jetzt passiert. Interessant, dass die Akteure von dem Stück das gar nicht wissen. Aber er lässt uns wie so rein spickeln in das, was Gott vorhat. Und wenn ihr mal die ersten zwei Kapitel von Hiob lest, was passiert da? Da kommt Satan zu Gott und sagt, weißt du was, Gott? Die Menschen folgen dir doch nur, weil es ihnen gut geht. Also kein Wunder, wenn du denen alles gibst, also fast so ein bisschen Richtung Schlaraffenland, das ist ja kein Wunder, dass die Leute dir folgen. Die sind wie so konditioniert. Das hat doch überhaupt nichts mit Liebe zu tun und schon gleich gar nicht mit dir, Gott. Du lässt es denen ja nur viel zu gut gehen. Und dann tut Gott das, was für uns sehr schwer nachvollziehbar ist und sagt, okay, nimm diesen Hiob, du darfst es ihm wegnehmen. Und auf einmal merken wir, es geht nicht um die Frage, wo ist Gott in dem Leid, sondern es geht um die Frage, wo ist Hiob in diesem Leid. Wenn ihm sein Besitz weggenommen wird, wenn ihm seine Familie stirbt, wenn er alles verliert, am Schluss auch noch seine Gesundheit, wo ist Hiob? Hat Satan recht, der gesagt hat, weißt du was, das ist ja nur, weil es dem gut geht, glaubt er an dich. Und genau das empfiehlt er sogar die Frau von dem Hiob, die sagt, komm, sag doch ab, ist doch Quatsch. Was hast du denn schon von deinem Glauben? Es geht dir doch so fürchterlich schlecht. Wenn Gott Wunder tun kann, warum greift er nicht ein? Und die Frage ist, und wo ist Hiob? Wo ist Hiob? Es geht um die Frage, wo bin ich im Leid? Gott wirkt Wunder. Halten wir fest, ist so. Aber nicht immer so, dass wir denken, es ist super toll für uns. Und die Frage ist dann, und wo stehe ich? Mache ich das, was Hiobs Frau sagt und sagt, komm, wenn es dir so schlecht geht, dann hättest du ja gleich alles bleiben lassen können. Wär's gerade so schlau, bist gar kein Christ. Oder bleiben wir bei Hiob, der am Ende von dieser ganzen Geschichte, also praktisch im letzten Akt, wenn wir es jetzt mal sehen, also eine Art Aufführung, dann sagt, bisher habe ich nur so vom Hörensagen von dir vernommen, aber jetzt bin ich dir echt begegnet. Mein Auge hat dich gesehen. Ich habe erkannt, nicht verstanden, aber erkannt, wer du bist. Ja, das ist so. Gott wirkt Wunder. Und wir sind ja an der Reihe auch an der Frage der Gaben. Wir schauen uns an, was die erste Gemeinde getan hat, wie sie gelebt hat. Und wir verknüpfen das mit der Frage, und wenn Gottes Geist in der Gemeinde ist, wenn es eine begeisterte Gemeinde ist, dann welche Auswirkungen hat das auf die Menschen? Und wir können festhalten, jawohl, es gibt Wunder und Gott hat die Begabung der Wundertaten in die Gemeinde hineingelegt. Wir können das nachlesen in 1. Korinther 12, Vers 28. Da ist die Rede von den verschiedenen Begabungen, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Es gibt einige Stellen, aber ich lese jetzt mal 1. Korinther 12, 28. Da heißt es hier, und Gott hat in die Gemeinde eingesetzt, erstens, und jetzt kommt so eine Art Aufzählung, Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu machen, wieder dieses Wunder, zu helfen, Diakonie, und zu leiten, also Leitung und mancherlei Zungenrede. Das heißt, Paulus sagt hier im 1. Korintherbrief, das ist Teil der Gemeinde. Gott wirkt Wunder. Es gibt Menschen, die mit besonderer Begabung ausgestattet sind, diese Wunder von Gott zu erbitten, von ihm zu erwarten, darauf zu vertrauen, wirklich ganz fest mit ihm zu rechnen, mehr vielleicht als andere Menschen. Paulus sagt, es gibt Menschen, die haben andere Begabungen, vielleicht künstlerisch, gestalterisch, in der Leitung, in verschiedenen anderen Facetten, aber es gibt auch die Begabung und ich wünsche mir, dass wir sie auch bei uns in der Gemeinde haben. Es macht eine Gemeinde aus, dass es die Begabung gibt, ganz besonders mit Gottes Einwirken und Wunder zu rechnen. Haben wir solche Leute bei uns? Kennen wir sie? Menschen, die diese Antenne haben, diese Möglichkeit haben und die mit Gottes Wundern rechnen. Und wie ich es gesagt habe vorher in Apostelgeschichte, niemals mit diesem so spektakulären, aufgeprotzten Auftreten, sondern immer mit dem Fokus, dass Menschen mit Jesus in Berührung kommen. Wir möchten das festhalten, das ist so. Gott wirkt Wunder. Wir möchten mit seinem Eingreifen rechnen. Ich möchte erleben, dass in unserer Gemeinde Menschen sind, die das festhalten, festmachen und dann auch an andere weitergeben können. Und genauso klar müssen wir auch sagen, es geht nicht darum, dass Gott nur der Erfüller unserer Wünsche ist. Es ist nicht im Vordergrund, dass es uns gut geht und dass Schmerzen möglichst rasch vorweg sind. Wie so diese Instant-Kultur, ich schmeiß schnell was ein und dann ist vorbei, ich gebe ein gutes Gebet an Gott und dann ist ja alles paletti. Zeichen und Wunder in der Bibel haben immer die Zielrichtung Gott, nicht die Zielrichtung Mensch. Und in dieser Spannung leben wir heute. Und mit dieser Spannung muss ich euch auch lassen heute Morgen. Auf der einen Seite, Gott wirkt. Gott wirkt Wunder. Er wirkt auch wunderbar in ganz vielen Situationen. Gott schenkt die Gabe der Wundertaten in eine lebendige und geistbegabte, begeisterte Gemeinde. Wir sind aufgefordert zum Gebet um diese Wunder. Immer wieder von Gott Großes zu erwarten. Und wir werden nachher gleich ein Lied singen, wo wir das auch im Text sagen. Wir sagen, dir gebührt die Ehre, du bist groß. Große Wunder groß. Gott kann. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen ihn im Gebet um solches Eingreifen bitten. Wir sollen das auch gerne tun. Und gleichzeitig uns bewusst machen, Gott ist nicht der Erfüller unserer Wünsche. Gott ist nicht verpflichtet, das zu tun, was wir ihm bitten. Er ist souverän und er verfolgt sein Ziel, sein Interesse, das manchmal nicht eins zu eins das ist, was wir haben. Wir leben in einer gefallenen Welt. Ja, Jesus ist gekommen und hat die Sünde besiegt. Ist deshalb keine Sünde mehr unter uns? Leider doch. Jesus ist gekommen, hat der Schlange den Kopf zertreten. Tod ist besiegt, er ist auferstanden. Gibt es deshalb keinen Tod und keine Krankheit mehr? Leider doch. Wir sind in dieser Phase, wo Jesus gekommen ist und hat es eigentlich vollbracht. Aber die Erfüllung werden wir erst noch in der Zukunft sehen. Wir leben in dieser Zeit der gefallenen Welt, wo wir Leid, Tod, Krankheit erleben. Wo das Teil unseres Lebens ist und wo wir gleichzeitig Gottes Eingreifen erbitten und auch erleben dürfen. Ich möchte es ganz einfach mal so formulieren, den Satz kann man sich vielleicht merken, Gott kann, aber Gott muss nicht. Und ich glaube, wir sollten wirklich beides festhalten. Gott kann. Ich möchte keine Abstriche machen an Gottes Möglichkeiten. So tun, als ob er ja manchmal nicht so ganz das alles im Griff hat. Nein, Gott kann. Und es ist ja mein Leichtes, auch über ein medizinisches Gutachten hinweg ganz andere Lösungen zu bringen. Wir haben neulich für Idas Schwester gebetet, die mit Brustkrebs die Diagnose hat und damit jetzt umgehen müssen. Wir glauben, Gott kann. Gott kann Wunder tun. Lasst uns das festhalten. Das ist Teil unseres christlichen Glaubens, unseres Verständnisses. Und gleichzeitig lasst uns auch sehen, Gott ist souverän. Gott ist nicht verpflichtet, das zu tun, was ich ihn bitte und was ich mir wünsche. Gott kann alles. Aber er tut das, was ihm dient. Lasst uns beten. Unser Gott, wir möchten heute Morgen ganz neu an dir festhalten, als dem Gott, dem keine Grenzen gesetzt sind. Als dem Gott, dem alles möglich ist, dem nichts unmöglich ist. Du hast gesagt, dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Du kannst Naturgesetze außer Kraft setzen. Du kannst die Sonne auch rückwärts gehen lassen, wie das im Alten Testament passiert ist. Du kannst heilen, wo medizinisch keine Heilung möglich ist. Du kannst Hoffnung schenken, wo es eigentlich hoffnungslos ist. Du kannst Licht schenken dort, wo die Dunkelheit herrscht. Gott, du kannst. Wir glauben an deine Macht, an deine Möglichkeiten. Und dennoch kommen wir zu dir als deine Kinder, nicht als deine Befehler. Wir kommen zu dir und möchten auch deine Souveränität anerkennen. Wir möchten dich bitten, dass diese Wunder dazu da sind, dass Menschen in Berührung mit dir kommen, dich erleben, dich finden, ihr Leben neu ordnen vor dir. Und manchmal gehört dazu vielleicht auch eine Phase des Leidens, der Schwierigkeiten, der Not. Du weißt das besser wie wir und deshalb möchten wir es dir auch überlassen. Wir bitten dich, dass auch in unserer Gemeinde Menschen sind, die diese Begabung ganz neu erleben, dass sie deine Kraft und deine Möglichkeiten in Anspruch nehmen, in besonderer Art und Weise darauf vertrauen, dass du wirklich kannst, dass du tust, dass du handelst, dass du eingreifst. Wir möchten das erleben. Wir leben von dir und von deiner Kraft. Und wir danken dir, dass das auch Teil von uns als Gemeinde sein kann. Danke, dass du uns begleitest, jetzt auch in diese Zeit, die vor uns liegt. Für manche vielleicht die Urlaubsphase oder für andere noch weiter in der Arbeit. Du kannst uns begleiten mit deiner Gegenwart, aber das heißt auch mit dem Wissen um dein Wirken, dass du wirkst Wunder, dass du wirken kannst wunderbar in unser Leben hinein, in unsere Situationen hinein, in unsere Beziehung mit Menschen hinein, in unsere Beziehung zu dir. Hab du Dank dafür.